Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Die Könige im geteilten Israel. Sie kommen und gehen. Manche regieren ein paar Jahrzehnte lang, andere bringen es nur auf ein paar Monate. Vor allem im Nordreich Israel sterben viele eines unnatürlichen Todes, so dass es ungewöhnlich oft zu einem Wechsel auf dem Königsthron kommt. Dass viele Könige des Nordreiches am Götzendienst festhalten und zum Teil auch den kanaanitischen Wettergott Baal verehren, ist wohl kein Zufall. Gottlosigkeit und Gewalt, also mangelnder Respekt vor Gott und den Mitmenschen, sind die beiden Seiten einer Medaille. Aber auch im Südreich Juda kommt es zu Fällen von Götzenanbetung und Gewalt, allerdings in einem viel kleineren Ausmaß. Mehrere Könige bekommen von der Bibel sogar ausdrücklich bestätigt, dass sie taten, was dem Herrn wohlgefiel. Und die geringere Anzahl an Königen, die nacheinander an die Macht kommen und meistens für einen längeren Zeitraum regieren, sorgt für eine größere politische Stabilität im Südreich Juda. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 16, wird allerdings ein wirklich schlimmer Vorfall geschildert, der seinesgleichen sucht. Mehr dazu gleich in dieser Sendung. Aber erst einmal ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Das 16. Kapitel im zweiten Buch der Könige beginnt zunächst wieder mit einem aktuellen Abgleich der Regierungszeiten der betreffenden Könige des Nord- und des Südreiches. Im Südreich Juda kommt der Sohn von König Jotham auf den Thron. Er heißt Ahas und macht durch einen ungewöhnlichen Plan von sich reden. In den Versen 1 bis 4 geht es aber erst einmal um ihn persönlich. Im 17. Jahr Pekachs, des Sohnes Remalias, wurde Ahas König, der Sohn Jotams, des Königs von Juda. 20 Jahre war Ahas alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre zu Jerusalem. Und er tat nicht, was dem Herrn, seinem Gott, wohlgefiel, wie sein Vater David, denn er wandelte auf dem Wege der Könige von Israel. Gemeint ist, er verhielt sich eher so, wie man es von den Königen im Nordreich Israel gewohnt war. Dazu ließ er seinen Sohn durchs Feuer gehen, nach den greulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte, und brachte Opfer dar und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Soweit die Verse 1 bis 4. Besonders die beiden letzten Verse, in denen beschrieben wird, auf welche Weise Ahas Abgötterei betreibt, sollten wir ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen, bedeutet nicht, dass er ihn nur mal kurz barfuß über glühende Kohlen laufen ließ, sondern dass er seinen eigenen Sohn als Menschenopfer darbrachte. Und zwar, ich zitiere aus Vers 3, nach den greulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte, nämlich bei der Landnahme Kanaans. Dazu hat sich König Ahas auch noch an Gottesdiensten auf den Opferhöhen beteiligt, bei denen nicht immer nur der Gott Israels verehrt wurde. Die grünen Bäume in Vers 4 deuten außerdem auf die Verehrung der Göttin Aschera hin. Das Verhalten von König Ahas kann man im Grunde nur als einen Rückfall in das Heidentum bezeichnen. Vers 5. Damals zog Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remalias, der König von Israel, hinauf, um gegen Jerusalem zu kämpfen, und belagerten Ahas in der Stadt. Aber sie konnten sie nicht erobern. Schon früher, Sie werden sich vermutlich erinnern, war es immer wieder zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen dem Südreich Juda und dem Nordreich Israel gekommen. Und die Aramäer waren längst zu einer ernsthaften Gefahr für ganz Israel geworden. In der fraglichen Situation jedoch gelingt es König Ahas, eine Eroberung Jerusalems abzuwenden. Genau diese Situation wird auch im Jesaja-Buch Kapitel 7 aufgegriffen. Dort wird geschildert, wie sich der Prophet Jesaja an König Ahas wendet und ihn auffordert, Gott zu ehren und ihm zu vertrauen. Im Grunde aber lautet Jesajas Botschaft, Gott wird seine Zusagen halten, auch wenn ihm die Israeliten Unglauben entgegenbringen. Und dann spricht Jesaja diesen unglaublichen Satz aus, der sehr eindeutig auf die Ankunft des Messias, also auf die Geburt Jesu Christi hinweist. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den werden sie nennen Immanuel. Das bedeutet Gott mit uns. Zu klären ist noch die Frage, warum das Nordreich Israel und die Aramäer auf einmal gemeinsame Sache machen und gegen das Südreich Juda vorgehen wollen. Nun, ihnen steckt die Angst vor den Assyrern im Nacken, und sie wollen König Ahas im Südreich dazu zwingen, sich ihrer Allianz anzuschließen. Doch Ahas will nicht, sondern ruft stattdessen die Assyrer zur Hilfe. Ein schicksalsträchtiger Fehler. Denn das liefert den Assyrern einen Vorwand, gewissermaßen auf ihrem Weg in den Süden das dazwischenliegende Nordreich Israel platt zu machen. Das heißt, das Nordreich wird in einen Vasallenstaat verwandelt und ein Teil der Bevölkerung gerät in Gefangenschaft. Aber so weit ist es noch nicht. Noch sieht König Ahas offenbar nicht die Gefahr, die er durch seinen Hilfegesuch an die Assyrer heraufbeschwört. Ihm scheint es augenblicklich wichtiger, gegen die Aramäer vorzugehen. Denn in Vers 6 heißt es, zu dieser Zeit brachte Rezin, der König von Aram, Elat wieder an Edom und vertrieb die Judäer aus Elat. Danach kamen die Edomiter und wohnten darin bis auf diesen Tag. Bis auf diesen Tag, damit ist natürlich der Zeitpunkt gemeint, an dem das zweite Buch der Könige verfasst und niedergeschrieben wurde. Wie vorhin schon gesagt, König Ahas sieht sich einerseits vom eigenen Brudervolk, dem Nordreich Israel, bedrängt und andererseits von den Aramäern. Und nun wird berichtet, wie er ziemlich leichtfertig die Assyrer um Hilfe bittet. Weiter ab Vers 7. Aber Ahas sandte Boten zu Tiglat-Pileser, dem König von Assyrien, und ließ ihm sagen, »Ich bin dein Knecht und dein Sohn. Komm herauf und hilf mir aus der Hand des Königs von Aram und des Königs von Israel, die sich gegen mich aufgemacht haben.« Und Ahas nahm das Silber und Gold, das sich in dem Hause des Herrn und in den Schätzen des Königshauses fand, und sandte dem König von Assyrien Geschenke. Und der König von Assyrien hörte auf ihn und zog herauf gegen Damaskus, also gegen die Hauptstadt der Aramäer, und eroberte es und führte die Einwohner weg nach Kir und tötete ihren König Rezin. Und der König Ahas zog Tiglat-Pileser entgegen, dem König von Assyrien, nach Damaskus. König Ahas zog Tiglat-Pileser entgegen. Das bedeutet nichts anderes, als dass sich Ahas mit dem Südreich Juda voll und ganz den Assyrern ausliefert. Ahas reist nach Damaskus, um dem assyrischen König zu huldigen. Und damit ist das Südreich im Grunde verpflichtet, auch die Gottheiten der Assyrer anzuerkennen. Wie es jedoch scheint, hat König Ahas gewisse Skrupel. Was er sich dagegen gut vorstellen könnte, ist eine Kompromisslösung. Wie wäre es denn, wenn man weiterhin den Gott Israels und zusätzlich die assyrischen Gottheiten verehrt? Tja, und dann entdeckt Ahas in Damaskus, wo er mit dem König der Assyrer zusammengetroffen ist, einen Altar, den er gern für den Tempel in Jerusalem nachbauen lassen würde. Einen Kompromissaltar, sozusagen. Ab Vers 10 wird in unserem Bibeltext berichtet, und als er den Altar sah, der in Damaskus war, sandte der König Ahas zum Priester Uria Maße und Abbild des Altars, ganz wie dieser gemacht war. Und der Priester Uria baute einen Altar und machte ihn so, wie der König Ahas zu ihm gesandt hatte von Damaskus, bis er selbst von Damaskus kam. Und als der König aus Damaskus zurückkam und den Altar sah, trat er heran, stieg hinauf und verbrannte darauf sein Brandopfer und Speisopfer und goss darauf sein Trankopfer und sprengte das Blut der Dankopfer, die er opferte, an den Altar. Aber den kupfernen Altar, der vor dem Herrn stand und der zur Originalausrüstung im Vorhof des Tempels gehörte, den tat er weg, damit er nicht stehe zwischen dem Altar und dem Hause des Herrn, sondern setzte ihn an die Seite des neuen Altars gegen Norden. Und der König Ahas gebot dem Priester Uria, auf dem großen Altar sollst du anzünden die Brandopfer des Morgens und die Speisopfer des Abends und die Brandopfer des Königs und sein Speisopfer und die Brandopfer des ganzen Volks samt ihrem Speisopfer und Trankopfer. Und alles Blut der Brandopfer und das Blut der Schlachtopfer sollst du daran sprengen. Aber wegen des kupfernen Altars will ich bedenken, was ich mache. Der Brandopferaltar im Vorhof des Tempels, ein ganz zentraler Ausstattungsgegenstand, wird also gewissermaßen an die Seite gestellt. Obwohl König Ahas vom Propheten Jesaja eindringlich davor gewarnt wird, so der Bericht im Jesaja-Buch. Das Schlimmste jedoch ist, dass mit dem ursprünglichen Brandopferaltar auch der Glaube an den wahren Gott zu einer Nebensache wird. In den nun folgenden Versen geht es um weitere Umbauarbeiten, die rund um den Tempel vorgenommen werden. Einige Gegenstände, die hier Erwähnung finden, wurden im ersten Buch der Könige, Kapitel 7, sehr genau beschrieben. Zum Beispiel die fahrbaren Gestelle für die großen Wasserkessel oder das kunstvoll verzierte Wasserbecken, das als Meer bezeichnet wurde. Ich lese weiter ab Vers 16. Der Priester Uria tat alles, was ihm der König Ahas geboten hatte. Und der König Ahas brach die Leisten der Gestelle ab und nahm die Kessel von ihnen herunter, und das Meer nahm er von den kupfernen Rindern herunter, die darunter waren, und setzte es auf ein steinernes Pflaster. Auch die bedeckte Sabbathalle, die am Tempel gebaut war, und den äußeren Königseingang am Hause des Herrn änderte er, und zwar dem König von Assyrien zuliebe. Die Leisten, die entfernt werden, und das große Wasserbecken, das jetzt auf einen neutralen Sockel gesetzt wird, wahrscheinlich wird alles eingeschmolzen, um dem Assyrerkönig Tribut leisten zu können. Der Tempel jedoch wird dadurch zu einem relativ schmucklosen Zweckbau. Weiter ab Vers 19. Was aber mehr von Ahas zu sagen ist, was er getan hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Und Ahas legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Und sein Sohn Hiskia wurde König an seiner Stadt. Wir erreichen Kapitel 17 und blicken jetzt auf das Nordreich Israel. Dort ereignet sich wahrhaft eine Katastrophe. Das Königreich wird von den Assyrern vereinnahmt, das heißt, es wird mehr oder weniger zu einer assyrischen Provinz, und viele Israeliten geraten in Gefangenschaft. Warum Gott das zulässt, dafür möchte ich vorab drei Gründe nennen. Erstens, die Israeliten waren Gott ungehorsam. In Vers 13 heißt es dazu: Und doch hatte der Herr Israel und Juda gewarnt durch alle Propheten und alle Seher, und ihnen sagen lassen, kehrt um von euren bösen Wegen und haltet meine Gebote und Rechte nach dem ganzen Gesetz, das ich euren Vätern geboten habe und das ich zu euch gesandt habe durch meine Knechte, die Propheten. Zweitens, den Israeliten fehlte es an Glauben. Dazu Vers 14. Aber sie gehorchten nicht, sondern versteiften ihren Nacken wie ihre Väter, die nicht an den Herrn, ihren Gott, glaubten. Und ein dritter Punkt, die Israeliten widersetzten sich hartnäckig ihrem Gott. So hat es beispielsweise seit der Landnahme Kanaans, also über Jahrhunderte hinweg, keine Sabbatjahre mehr gegeben, in denen auf einem Stück Land nichts angebaut werden durfte. Diese Sabbatjahre werden nun gewissermaßen dadurch nachgeholt, dass viele Äcker nicht bewirtschaftet werden, sobald die Assyrer das Nordreich Israel an sich reißen. Im zweiten Buch der Chronik heißt es dazu im Rückblick: Es ging in Erfüllung das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias. Das Land hatte die ganze Zeit über, da es Wüste lag, Sabbat, bis es an seinen Sabbaten genug hatte. Doch blicken wir zuerst noch auf die Regierungszeit des letzten Königs im Nordreich Israel. Er heißt Hoschea. Über ihn wird in unserem Bibeltext am Anfang von Kapitel 17 berichtet: Im 12. Jahr des Ahas, des Königs von Juda, wurde Hoschea, der Sohn Elas, König über Israel und regierte zu Samaria 9 Jahre. Und er tat, was dem Herrn missfiel, doch nicht wie die Könige von Israel, die vor ihm waren. Das heißt, ganz so schlimm wie manche seiner Vorgänger war er nicht. Gegen ihn zog herauf Salmanasser, der König von Assyrien, und Hoschea wurde ihm untertan und brachte ihm Abgaben. Als aber der König von Assyrien inne wurde, dass Hoschea eine Verschwörung gemacht und Boten gesandt hatte zu So, dem König von Ägypten, und keine Abgaben dem König von Assyrien brachte, wie alle Jahre, nahm er ihn fest und legte ihn ins Gefängnis. Und der König von Assyrien zog durch das ganze Land und gegen Samaria und belagerte es 3 Jahre lang. Die Assyrer werden also mittlerweile von einem anderen König regiert, von Salmanasser. Er hat nun das Sagen im Nordreich Israel und fordert Tributzahlungen ein. Doch als er gewahr wird, dass der israelitische König Hoschea ihn hintergeht, belagert er die Hauptstadt Samaria und wirft Hoschea ins Gefängnis. Vers 6. Und im 9. Jahr Hoscheas eroberte der König von Assyrien Samaria und führte Israel weg nach Assyrien und ließ sie wohnen in Halach und am Habor, dem Fluss von Gosan, und in den Städten der Meder. Das heißt, unzählige Israeliten müssen ihre Heimat verlassen und sich irgendwo in Assyrien niederlassen. Ob diese Deportation wirklich alle trifft, ist jedoch umstritten. Ähnlich wie bei der babylonischen Gefangenschaft, die später auf die Menschen im Südreich Juda zukommt, ist möglicherweise vor allem die Oberschicht des Volkes betroffen. Ich lese weiter ab Vers 7. Hier werden nun Gründe dafür genannt, warum Gott die Deportation der Israeliten aus dem Nordreich nach Assyrien zulässt. Denn die Israeliten hatten gegen den Herrn ihren Gott gesündigt, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, und fürchteten andere Götter und wandelten nach den Satzungen der Heiden, die der Herr von Israel vertrieben hatte, und taten wie die Könige von Israel. Wenn man allein die Zeit seit der Teilung des Königreiches Israel betrachtet, seitdem sind rund 200 Jahre vergangen. In diesem Zeitraum hätte das Volk die Möglichkeit gehabt, sich von allem Götzenglauben abzuwenden und mit dem wahren Gott neu anzufangen. Es sage also niemand, Gott wäre unbarmherzig mit seinem Volk gewesen. Vielmehr haben die Israeliten alles Mögliche getan, um sich von Gott zu distanzieren. Aber in Vers 9 heißt es, »Und die Israeliten ersannen, was nicht recht war gegen den Herrn, ihren Gott«, so dass sie sich Höhen bauten in allen Orten, von den Wachttürmen bis zu den festen Städten, und richteten Steinmale auf und Aschera-Bilder auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen, und opferten auf allen Höhen wie die Heiden, die der Herr vor ihnen weggetrieben hatte, und trieben böse Dinge, womit sie den Herrn erzürnten, und dienten den Götzen, von denen der Herr zu ihnen gesagt hatte, »Das sollt ihr nicht tun.« Das muss man sich mal vor Augen halten. Die Heiden hat Gott vor den Israeliten weggetrieben, nämlich bei der Landnahme Kanaans, weil sie sich gegen ihn versündigten. Und nun sind es die Israeliten selbst, die Abgötterei treiben. Sollte Gott all dem jetzt tatenlos zusehen? Zumal er sowohl den Menschen im Nordreich wie auch denen im Südreich eine ganze Reihe von Propheten geschickt hat, die zur Umkehr aufgerufen haben. Ich lese weiter ab Vers 13. Und doch hatte der Herr Israel und Juda gewarnt durch alle Propheten und alle Seher und ihnen sagen lassen, kehrt um von euren bösen Wegen und haltet meine Gebote und Rechte nach dem ganzen Gesetz, das ich euren Vätern geboten habe und das ich zu euch gesandt habe durch meine Knechte, die Propheten. Aber sie gehorchten nicht, sondern versteiften ihren Nacken wie ihre Väter, die nicht an den Herrn ihren Gott glaubten. Dazu verachteten sie seine Gebote und seinen Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte, und seine Warnungen, die er ihnen gab, und wandelten ihren nichtigen Götzen nach und trieben Nichtiges. Sie taten wie die Heiden um sie her, von denen der Herr ihnen geboten hatte, sie sollten nicht wie diese tun. Aber sie verließen alle Gebote des Herrn ihres Gottes und machten sich 2 gegossene Kälber und ein Bild der Aschera und beteten alles Heer des Himmels an und dienten Baal und ließen ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen und gingen mit Wahrsagen und Zauberei um und verkauften sich zu tun, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Da wurde der Herr sehr zornig über Israel und tat es von seinem Angesicht weg, so dass nichts übrig blieb als der Stamm Juda allein. Soweit die Verse 13 bis 18. Mit dem Stamm Juda ist hier das Südreich Juda gemeint. Dass viele ihrer Schwestern und Brüder aus dem Nordreich nach Assyrien deportiert werden, sollte den Israeliten im Südreich eigentlich eine Mahnung sein. Aber noch tragen sie den Kopf ziemlich hoch. Dabei ist ihr Verhältnis zu Gott auch nicht ungetrübt. Vers 19. Auch Juda hielt nicht die Gebote des Herrn seines Gottes, sondern wandelte nach den Satzungen, nach denen Israel gelebt hatte. Ab Vers 20 folgt nun ein kurzer Rückblick auf die Teilung des Gesamtkönigreiches Israel und dann auf die Geschichte des Nordreiches. Wie schon vorher wird hier das Nordreich Israel einfach als Israel bezeichnet. Darum verwarf der Herr das ganze Geschlecht Israel und bedrängte sie und gab sie in die Hände der Räuber, bis er sie von seinem Angesicht wegstieß. Denn der Herr riss Israel vom Hause David los, und sie machten zum König Jerobeam den Sohn Nebats. Der wandte Israel ab vom Herrn und machte, dass sie schwer sündigten. Immer wieder wird auf die Sünde Jerobeams, des ersten Königs des Nordreiches, verwiesen, der zwei goldene Kälber zur Anbetung aufstellen ließ. Weiter ab Vers 22. So wandelte Israel in allen Sünden Jerobeams, die er getan hatte, und sie ließen nicht davon ab, bis der Herr Israel von seinem Angesicht wegtat, wie er geredet hatte, durch alle seine Knechte, die Propheten. So wurde Israel aus seinem Lande weggeführt, nach Assyrien, bis auf diesen Tag. Bis auf diesen Tag, diese Zeitangabe bezieht sich erneut auf die Niederschrift des zweiten Buches der Könige. Vermutlich seit dem Jahr 722 vor Christus ist das Nordreich Israel endgültig Geschichte. Und der Assyrerkönig bringt nicht nur viele Israeliten nach Assyrien, sondern siedelt umgekehrt auch Leute aus Assyrien im Gebiet des Nordreiches an. Dadurch soll wohl die kulturelle und die religiöse Identität der Israeliten mehr oder weniger aufgelöst werden. Vor allem in der Umgebung der ehemaligen Hauptstadt Samaria siedeln sich Leute an, die aus Assyrien zugewandert sind. Ihre Nachkommen sind die Samariter, die an mehreren Stellen im Neuen Testament vorkommen und die von frommen Juden eher gemieden wurden. Hören Sie dazu die Verse 24 bis 33. Der König von Assyrien aber ließ Leute von Babel kommen, von Kuta, von Ava, von Hamat und Sepharvaim, und ließ sie wohnen in den Städten von Samarien an Israels Stadt. Und sie nahmen Samarien ein und wohnten in seinen Städten. Als sie aber anfingen, dort zu wohnen und den Herrn nicht fürchteten, sandte der Herr unter sie Löwen, die töteten sie. Und man ließ dem König von Assyrien sagen, die Völker, die du hergebracht und mit denen du die Städte Samariens besetzt hast, wissen nichts von der Verehrung des Gottes dieses Landes. Darum hat er Löwen unter sie gesandt. Und siehe, diese töten sie, weil sie nichts wissen von der Verehrung des Gottes dieses Landes. Der König von Assyrien gebot, bringt dorthin einen der Priester, die von dort weggeführt sind. Er ziehe hin und wohne dort und lehre sie die Verehrung des Gottes des Landes. Da kam einer der Priester, die von Samarien weggeführt waren, und wohnte in Bethel und lehrte sie, wie sie den Herrn fürchten sollten. Aber jedes Volk machte sich seinen Gott und tat ihn in die Heiligtümer auf den Höhen, die die Samaritaner gemacht hatten, jedes Volk in seinen Städten, in denen es wohnte. Die von Babel machten sich Sukkot-Benot, die von Kuta machten sich Nergal, die von Hamat machten sich Ashima, die von Ava machten sich Nippas und Tartak, die von Sepharvaim verbrannten ihre Söhne dem Adrammelech und Anammelech, den Göttern derer von Sepharvaim. Und weil sie auch den Herrn fürchteten, bestellten sie sich Priester auf den Höhen aus allem Volk unter ihnen, die opferten für sie in den Heiligtümern auf den Höhen. So fürchteten sie den Herrn, dienten aber auch den Göttern nach dem Brauch der Völker, von denen man sie hergebracht hatte. Soweit die Verse 24 bis 33. In den restlichen Versen dieses Kapitels wird das bisher Gesagte noch weiter ausgeführt. Auf jeden Fall wird klar, was der assyrische König mit seiner Umsiedlungspolitik bewirken wollte, wird Realität. Nach dem Verlust ihres Landes verlieren die Israeliten aus dem Nordreich Israel auch ihre kulturelle und religiöse Identität. Sie leben überall verstreut. Aber Gott wird sie nicht für immer verloren geben. Die restlichen 8 Kapitel im 2. Buch der Könige, die uns noch verbleiben, sind allein dem Südreich Juda gewidmet. Ganz klar, weil es das Nordreich Israel nicht mehr gibt. Aber, und das wurde ja schon angedeutet, auch dem Südreich Juda droht Gefahr. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.